Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Ich spreche heute Abend mit Jochen über die News aus dem Oktober. Hallo, lieber Jochen.
Hallo, André.
Jochen, wir haben Sonntagabend. Es ist wirklich schon spät. Das ist aber meinem persönlichen Stress bedingt und nicht deinem. Und wir wollen auf die News aus dem Monat Oktober zurückkommen. Wenn du jetzt nicht auf die Liste guckst, was ist bei dir hängen geblieben?
Ein Thema, was wir, glaube ich, gar nicht dabei hatten. Der Krypto-Flash-Crash, der relativ viel gehebelte Menschen aus dem Markt rausgespült hat. Und wenn man Social Media verfolgt hat, zu sehr viel Frustration geführt hat.
Wann war das? Ich bin ja momentan, gucke ich nicht so jeden Tag auf den ganzen Kram drauf. Was ist da passiert?
Das war vor 2-3 Wochen, als Trump da mal wieder gesagt hat, es gibt irgendwie die 100% Zölle gegen China. Und dann ist über Nacht eine API, also ist schon so schön zurückgegangen, über Nacht eine API bei Binance ausgefallen, die andere Kryptobörsen genutzt haben, um letztendlich den Marktpreis festzustellen. Also Kryptobörsen mit deutlich niedrigerem Handelsvolumen. Und das hat irgendwie zu so einem Kaskadeneffekt geführt, dass alle Market Maker sich aus dem Markt rausgezogen haben, dann die komplette Liquidität fehlte und insbesondere die Altcoins, also teilweise 80-90% innerhalb der Nacht eingebrochen sind und dann sofort wieder sich erholt haben. Auch der Bitcoin ist sehr, sehr stark eingebrochen auf knapp 100.000 und dann wieder hochgegangen auf 110. Aber das hat natürlich diejenigen, die da in irgendeiner Weise großartig gehebelt drin waren, massiv erwischt, weil da teilweise Stop-Loss-Kurse auch nicht ausgeführt werden konnten, weil da teilweise die Börsen nicht verfügbar waren. Also ein großes Blutbad für diejenigen, die mit Hebeln auf steigende oder fallende Kurse gesetzt haben. Nee, steigende Kurse, fallende, die haben uns gefreut.
Jochen, wenn du noch mal ganz kurz, wir sind jetzt ganz weg von unseren eigentlichen News, ne? Aber ich hatte kürzlich, glaube ich, mal Pip zu dem Thema gehört und das fand ich ganz interessant und das habe ich irgendwie auch immer beobachtet oder ein bisschen betrachtet. Wenn du den Bitcoin-Kurs dir anguckst, dann sagst du ja gerade, er ist irgendwie hochgegangen und er ist gestiegen. Aber das gilt ja eigentlich immer nur für den Dollar, ne? Wenn du das auf den Euro anguckst oder wenn du es noch krasser auf eine ganz stabile Währung wie den Schweizer Franken anguckst, dann bewegt er sich ja eigentlich auf einem mehr oder weniger Flat-Kurs.
Ja. Ne? Also dieses Jahr ist im Grunde, es ging mal hoch, es ging mal runter, aber eine richtige Steigerung wie in dem Jahr zuvor ist noch nicht passiert. Vielleicht sehen wir es noch, keine Ahnung.
Ja, ne, und diese vermeintliche Steigerung ist eigentlich eher der Schwäche des US-Dollars zu
exakt. Geschuldet. Genau. Ne? Genau. Also ja, wenn man zum Beispiel Bitcoin versus Gold anschaut, dann hat das Gold den Bitcoin massiv outperformt und Gold wird ja auch in US-Dollar eigentlich gelistet.
Ja, wollte nur sagen, so diese Freude von einigen Leuten, dass der Bitcoin-Kurs irgendwie so hochgegangen ist, ist eigentlich irgendwie eine vermeintliche Freude, ne?
Also in diesem Jahr auf jeden Fall. Es kommt natürlich drauf an, wann man eingestiegen ist, ja.
Darüber wollen wir nicht reden, sondern einfach von kurzfristigen Zeiten. Ne?
Ja, also, kurzfristig
auf jeden Fall. Einfach, darauf. Ja. Gut, dann lass uns aber doch bitte auf die News gucken und wir fangen an mit einem Datenleck. Und ich meine, das ist sogar das zweite Mal, dass dieses Datenleck nicht das gleiche, aber dass die Firma mit einem Datenleck in Verbindung gebracht wurde, nämlich Bonify, mittlerweile eine Schufa-Tochter. Und was ist da passiert? Hast du es dir angeguckt oder hast du was mitbekommen?
Ich habe nur die Überschriften gelesen und ja, das ist ja das zweite Mal gewesen, da hatte Lilly Dittmann damals doch den ersten Fall groß aufgedeckt. Man fragt sich, warum man aus den alten Sicherheitsthematiken nicht gelernt hat und jetzt schon wieder so ein Datenleck da ist. Also da muss wohl in der IT-Infrastruktur immer noch ein bisschen was im Argen liegen.
Also es geht halt darum, dass es nicht Zugangsdaten und Passwörter waren, sondern es waren aber trotzdem halt sehr sensible Daten, ne? Ausweisinformationen, Foto-, ja. Videoaufnahmen und dergleichen. Gucken wir mal. Also ich meine, das ist natürlich so ein bisschen immer vielleicht der Historie von Bonify geschuldet. Wahrscheinlich haben die manchmal einfach auch eine andere Infrastruktur, als es die Schufa wahrscheinlich von sich aus machen würde. Und dann kann sowas möglicherweise mal passieren. Aber wir drücken die Daumen, dass dir das nicht normal, dass es nicht normal passiert, weil ansonsten finde ich ja das, was die Schufa mittlerweile macht, eigentlich ziemlich beeindruckend. Also aber diesen Imagewechsel und mehr zu einer B2C-Company zu werden und auch diese Transparenz, die Tanja mit ihrem Team ja da vorantreibt, in den Vordergrund zu drücken. Das ist ja schon ein Unterschied zu einer Schufa, wenn du die Schufa heute anguckst, zu einer Schufa von vor 5 Jahren, ne?
Ja, total. Das war eine Behörde.
Ja, nicht nur eine Behörde, sondern halt auch ein schwarzes Loch oder etwas, was du und ich gar nicht richtig einschätzen konnten. Du und ich vielleicht noch eher, aber der normale Bürger fand das ja irgendwie einen merkwürdigen Haufen. Keiner wusste so genau, wie das eigentlich entsteht, der Score. Gut, das ist immer noch nicht so ganz transparent, aber trotzdem ist das Ganze ja schon viel, 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 viel offener als früher.
Ja, ich meine, es war ja damals auch so, dass es diese Selbstauskunft gab, die dann teilweise bepreist wurde und dann gab es die kostenlose Variante, die dann auch so ein bisschen künstlich schwierig gestaltet wurde, auch zum Lesen, wo man sagte so, naja, da will irgendwie die Schufa irgendwie Geld verdienen statt Transparenz. Insofern, da hat sich dann massiv was geändert und letztendlich, wir müssen auch schauen, wie das im Ausland ist. In vielen Ländern, angelsächsischen Ländern, ist das eigentlich gang und gäbe, dass man da jederzeit reingucken kann und seinen Score sieht, auch weiß, was muss ich eigentlich machen, um meinen Score zu verbessern. Insofern ist Schufa da, hat sich geöffnet auf eigentlich einen Standard, der international gang und gäbe ist. Und ja, ich hoffe, sie gehen weiter. Und ja, der Spotify-Datenleck, vielleicht sollte man da mal ein paar IT-Security-Leute noch mal reinholen und rüber gucken lassen.
Jochen, dann lass uns auf das nächste Thema gucken. Und ich sage bewusst Thema, weil das sind so 2 bis 3 News, die wir unter SumUp, glaube ich, subsumieren können. Das eine ist, dass SumUp Banklizenzen beantragt hat, jetzt auch in Europa, nachdem sie es schon in Brasilien gemacht haben. Dann gab es die News, und das ist bei SumUp ja immer so ein bisschen nicht ganz so transparent, weil sie halt bisher nicht gelistet sind, dass sie 1 Milliarde Umsatz machen. Der Börsengang steht ja auch immer noch im Raum. Und dann gab es noch mal einen weiteren Artikel und ein Name, der zwar immer wieder so ein bisschen so im Hintergrund rumwabert, aber den eigentlich niemand kennt, wurde mal ein bisschen ans Licht der Öffentlichkeit gebracht, nämlich Daniel Klein, also derjenige, der eigentlich der Mann hinter SumUp ist. Man kennt ja Mark immer wieder und man kennt ein paar andere Leute, die bei SumUp früher mal gearbeitet haben, die jetzt mittlerweile teilweise ganz erfolgreiche VC sind. Aber Daniel Klein, der auch schon damals mal Moneybookers mitgegründet hat, ist der Mann dahinter. Und da gab es ein großes Porträt über ihn im Manager-Magazin. Was sagst du zu SumUp? Also wie sich das entwickelt? Also Banklizenz in den 3 Märkten, UK, EU, Brasilien, 1 Milliarde Umsatz, Börsenkurs, Daniel Klein. Wie schätzt du das Ganze ein? Wie siehst du das?
Also generell finde ich SumUp ja ein Phänomen und habe höchste Hochachtung vor denen, weil die es geschafft haben, A, zu skalieren, die Konsolidierung in der Industrie anzuführen, auch den Wettbewerber damals iSettle von PayPal übernommen, links und rechts zu überholen, auch die Chance zu nutzen, dass dann so ein
übernommener
Konkurrent, bitte?
PayLevel übernommen.
Nee, ich meine iSettle wurde von PayPal übernommen.
Ja, genau.
Und das dann auch zu nutzen, Langsamkeit nach so einer Übernahme als Chance zu nutzen und dann an denen vorbeizuziehen, das haben sie aus meiner Sicht exzellent executed. Sie sind aus meiner Sicht immer noch der Standard im KMU-Bereich, wo man sich eigentlich fragt, warum schaffen die anderen das eigentlich nicht? Weil letztendlich so ein Mobile Point-of-Sale-Terminal ist ja eigentlich kein Rocket Science an bestehendes Acquiring-Hub hinten anzuschalten. Also von daher, sie sind konstant auch, wo man sie denken würde, naja, da müssen doch eigentlich die anderen jetzt mal nachziehen, konstant immer sehr, sehr gut dabei. Und das mit der Banklizenz ist eigentlich nur eine logische Weiterentwicklung vom Geschäftsmodell, dass sie auf was jetzt tiefer reingehen und sagen, naja, wenn ich einen Kunden schon mal habe, dann kann ich auch Lending machen, dann kann ich auch ein normales Zahlungsverkehrskonto machen und gehen dann mehr und mehr in dieses KMU-Geschäft rein, wo ja viele rein wollen und viel getönt haben, groß getönt haben, es aber auch schlecht executed haben. Und auch da würde ich, sag mal, ein besseres Händchen zuschätzen im Vergleich zu denen, die eben groß gesprochen haben. Und das nochmal letzter Punkt dann zu Daniel Klein. Auch das finde ich sehr, sehr gut. Andere gehen irgendwie auf die ganzen Bühnen und sprechen viel und versprechen viel, liefern aber nicht. Der macht genau das Gegenteil. Der ist einfach nicht sichtbar, sondern der executed. Und das ist aus meiner Sicht das Beste, was er machen kann. Und insofern spricht dafür, was er alles geleistet hat. Nicht nur jetzt bei SumUp, sondern auch bei Moneybookers. Von daher, mehr kann man nicht sagen. Europäischen, vielleicht sogar einen globalen Champion aufgebaut, extrem gut executed, nicht viel versprochen, sondern in Ruhe gemacht. Und jetzt selbst, wo das Ding so groß ist, immer noch irgendwie im Hintergrund zu bleiben und nicht irgendwie sich auf die Bühne zu stellen und groß feiern zu lassen. Chapeau.
Es gab ja mal so eine Zeit lang, auch als die ganze Internetwelle so, beziehungsweise die ganze Mobile-Welle und dergleichen hochkam, als viele über das Thema Longtail gesprochen haben und den Longtail auch so als Business Opportunity gesehen haben. Und das ist ja an vielen, vielen Stellen nicht so richtig aufgegangen. Bei SumUp, muss man glaube ich sagen, ist es komplett aufgegangen, ne?
Ja, total. Also die haben auch da ein Händchen, und das auch relativ sales-arm zu machen. Also ist ja immer noch ein primärer Digitalkanal. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich lese ja immer noch irgendwie Nachrichten, wenn da irgendwelche bei LinkedIn irgendwelche Menschen Kartengebühren, die man im Acquiring bezahlen soll, posten. Und dann beispielsweise im Kontext Vero sagen, mal Vero ist viel günstiger als Mastercard Visa. Es war ja ein Artikel von irgendeiner Frau, die von ihrer Hausbank die Kartenbezahlung erhöht wurde auf 3%. Wo man sich fragt, so, warum schafft die es nicht, mal 3 Minuten zu googeln und bei SumUp nämlich festzustellen, dass die Preise 0,79% ist, ohne irgendwelche Buchungsposten, ohne weitere Gebühren, sondern 0,79% von der Transaktion. Sehr transparent das Pricing rausgeben im Vergleich zu fast allen anderen Acquirern, wo man erstmal irgendwo eine Telefonnummer angeben muss, wo irgendein Vertriebsmann einen anruft und all so ein Schnickschnack. Da sind sie aus meiner Sicht absolut vorbildlich unterwegs. Nichtsdestotrotz, offensichtlich finden es manche Leute immer noch nicht. Sonst würde nicht so teilweise so ein Mist bei Social Media gepostet werden.
Also ich finde es in der Tat auch beeindruckend, wie sie den Vertrieb machen und wie sie den Longtail halt erreicht bekommen. Wie du es gerade beschrieben hast, also vor allen Dingen über digitalen Vertrieb, über digitale Distributionskanäle. Also es ist wirklich schon beeindruckend, wie sie das ganze Ding halt auch einfach so als Standard fast durchgesetzt hat, egal in welchem Café du bist oder gerade bei den ganzen Kleinen, worüber ich gerade ja schon als Longtail worauf ich hingewiesen habe über den Begriff Longtail, finde ich wirklich zutiefst beeindruckend. Gerade weil am Anfang ja da wirklich so ein totaler Markt auch in Deutschland und Europa da war, der super gesättigt auf der einen Seite über die klassischen Acquirer aussah und dann kamen die ganzen Neuen, die vermeintlich erstmal billiger waren, die sich aber auch nochmal in Kampf geboten haben, aber wie die sich durchgesetzt haben, ich glaube ein Stück weit über Design, also das muss man auch sagen, also diese ganzen Dinger sehen einfach wertig aus, auch wenn sie klein sind, vielleicht das Synonym zu seinem Namen, zu Daniel Klein, der ja in der Tat, wie du es auch gerade beschrieben hast, echt ein Phänomen ist. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er auf irgendeiner Payment-Konferenz mal irgendwann Daniel Klein war.
Ich kenne ihn auch nicht, habe ihn noch nie gesehen. Also ich kenne ihn vom Namen schon lange, schon vor SumUp natürlich, aber habe ihn noch nie irgendwo gesehen. Und ja, Nochmal, Respekt, da gibt es andere, die liefern wenig und sind auf gefühlt jeder Konferenz. Ich habe eher Respekt von denjenigen, die nicht erscheinen und dafür einfach ihren Job machen.
Naja, also jetzt auch interessant, dass sie halt die Wertschöpfungskette jetzt weiter nach unten vertiefen, ne? Also dass sie halt jetzt auf die Banklizenz gehen, dass sie das Thema Lending machen sie ja schon länger, aber dass sie das Thema auch eigenes Konto mit Mastercard haben sie auch schon längere Zeit lang gemacht, aber jetzt gehen sie wirklich in der Wertschöpfung ganz nach unten oder weiter nach unten, bin ich auch wirklich gespannt, und die brauchen natürlich jetzt auch nochmal eine Story für den Börsengang, für den potenziellen, Und deshalb musste, glaube ich, auch da jetzt ein bisschen was, noch eine weitere Geschichte rund um die bisherige Erfolgsgeschichte erzählen.
Und vielleicht allerletzter Punkt, ist halt nicht nur eine deutsche Erfolgsgeschichte, auch wenn die offiziell natürlich ein britisches Fintech sind, wegen der Lizenz. Aber es ist aus meiner Sicht eine paneuropäische Story. Du siehst die im Ausland teilweise viel mehr als bei uns. Und auch das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel im Vergleich zu vielen anderen Fintechs, die das eben nicht geschafft haben.
Ja, Brasilien übrigens auch, ne? Also
ja,
nicht nur Europa, sondern wirklich international. Ich glaube, USA haben sie auch immer die ganze Zeit auf der Agenda und machen das auch. Ich glaube, in Asien sind sie bisher noch nicht, sondern ich glaube, wenn, dann ist es eher westlich von uns bisher.
Ja.
Jochen, lass uns einen Schritt weitergehen. Mastercard und American Express starten eine Plattform für personalisierte Werbung oder starten Plattformen, also keine gemeinsame, sondern sie machen es halt beide unabhängig voneinander. Irgendwie spielen alle gerade wieder mit dem Thema Werbung, ne? Also PayPal tut es, jetzt tun es Mastercard und Amex. Was passiert da gerade? Ist das Thema Loyalty wieder so hoch oder was spielt da gerade?
Naja, auf der einen Seite denk mal an Amazon, was für ein Riesenerfolg die mit ihrer Ad-Plattform gemacht haben. Oder ganz früher eBay, die irgendwann auch ins Advertising eingestiegen sind. Rund um die 2000er, 2010er Jahre. Und da auch sehr, sehr erfolgreich waren. Das spielt eigentlich immer mit rein, wenn ich irgendwann mal einen Sättigungspunkt habe, wie kann ich dann nochmal eins mehr rausholen und dann vielleicht die ganze Werbevermarktung in die eigene Hand nehmen und da mehr verdienen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite letztendlich, wenn man sich die Wachstumsfelder anschaut bei den großen Kartenorganisationen im Co-Branding, und Co., dann spielt individualisiertes Marketing auf Basis des Verhaltens des Kunden eine immer größere Rolle. Und ganz ehrlich, die Issuer in aller Regel spielen das nicht aus, können das nicht, wollen das nicht, haben nicht die Infrastruktur, wollen das auch gar nicht. Und wie schaffe ich das dann trotzdem an den Endkunden und an die Bank ranzubringen? Weil am Ende des Tages ist ja, wenn der Kunde so ein erzieht, ist es vielleicht auch mehr Umsatz für das Kartenscheme, indem ich selbst baue. Also letztendlich schafft's der Co-Branding-Partner nicht, schafft's der Issuer nicht, dann mache ich es als Scheme selbst. Die Frage ist nur, ob sie es ordentlich hinbekommen. Bei Amex gibt es ja die vielen Beispiele im Co-Branding-Bereich, gerade in den USA mit Airlines, die das exzellent schon immer machen. Mastercard ist natürlich ein ganz anderes, größeres Biest. Macht aus meiner Sicht total Sinn. Die Frage ist nur, ob es dann auch von den Issuern adaptiert wird oder ob das dann nur wieder einige wenige nutzen und für die anderen dann immer noch so ein bisschen, nee, will ich nicht, ist kein gutes Geschäft für mich.
Ja, aber das war gerade genau mein Punkt. Bei Amex kann ich es mir gut vorstellen, im Drei-Parteien-System, im Vier-Parteien-System mit dem klassischen Issuer, der die Karte ausgibt bei der Mastercard, kann ich es mir eigentlich weniger vorstellen, weil dann müsste es ja wirklich der Issuer auch benutzen, dass das Mastercard dort zur Verfügung stellt. Ne? Also
bei den Co-Branding-Issuer auch im Mastercard-Visa-Bereich kann ich mir das sehr gut vorstellen. Normale Hausbank, glaube ich, weniger.
Vielleicht machen es dann eher die Fintechs, die halt heute auf Visa oder Mastercard oder gerade auf Mastercard gesetzt haben und nicht solche Berührungsängste haben zum Thema Werbung. Jochen, eine Meldung, die für mich fast eigentlich gar keine Meldung ist. Klarna setzt jetzt auf Google Cloud. Dass die auf irgendeine Cloud setzen, war mir eigentlich von vornherein klar. Ich dachte eigentlich, die wären bisher schon immer so KI-stark, aber jetzt feiern sie den Einsatz der Google Cloud, vor allen Dingen deshalb, weil sie halt jetzt Veo und Gemini 2.5 benutzen können. Ich weiß gar nicht, was Klarna vorher für eine Cloud-Infrastruktur benutzt hat, aber jetzt ist es jedenfalls Google.
Ich wusste es auch nicht. Ist nett. Ich frage, was ist, ob das Klarna-Geschäft jetzt so viel voranbringt, ob es jetzt eine Google Cloud, eine AWS oder was auch immer ist. Nett. Die Message ist halt, es kommt mehr AI in die kleine Welt rein und das kann natürlich dann auch fürs Advertising helfen, als auch fürs Risikomanagement. Mal abwarten, was dann daraus rauskommt, statt eine Ankündigung jetzt hier versuchen zu rein zu interpretieren.
So ähnlich wie wir gerade bei SumUp eine ganze Menge Anmeldungen haben, haben wir das bei Revolut auch. Auf der einen Seite ist es so, dass sie mittlerweile wohl die wertvollste Neobank sind und da so ein Rennen mittlerweile haben mit Nubank und auch mittlerweile jetzt irgendwie mehr als 65 Millionen Kunden haben. Also ich würde beim Thema Kunde immer nochmal kurz mit dem Kopf wackeln, was ein Kunde ist bei Revolut. Dann gehen sie jetzt nach Indien, was ich krass finde, wo sie bisher noch nicht waren. Also was wirklich mit der größte Markt nochmal sein könnte. Dann haben sie aber auch ein paar Probleme gehabt. Also in ihrem rasanten Wachstum vergessen sie vielleicht manchmal auch so ein paar Sachen mitzunehmen, die möglicherweise dann auch regulatorisch notwendig sind. Und hatten ja die UK-Banklizenz versucht, komplett zu erlangen, haben sie ein paar Probleme gehabt. Und sie mussten ein paar Kryptosachen zurückdrehen, was sie mittlerweile aber dadurch geheilt haben, dass sie jetzt eine zypriotische Mika-Lizenz bekommen haben, wo man auch wieder so ein bisschen mit dem Kopf schütteln kann, wenn man das irgendwie aus einer regulatorischen Sicht betrachtet. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Riesengroßes Institut, was immer auch ein Stück weit so an der Grenze des, wie soll ich das sagen, erlaubt, klingt so gemein, aber du weißt, was ich meine, ne? Also dieser ein bisschen regulatorische Arbitrage betreibt, das merkt man. Gleichzeitig gehen sie in die Riesenmärkte rein und machen weiter einen beeindruckenden Job, ne?
Ja, und was ich heute noch gelesen habe, ist, dass sie die unter Sanktionen stehenden russischen Kunden systematisch jetzt rauskündigen, sofern sie nicht nachweisen können, dass sie eine Residenz irgendwo in Europa haben. Wie das Thema mit Krypto, offensichtlich sind sie im stärkeren Fokus des Regulators und geben den natürlich dann halt auch vielleicht an die ein oder anderen Kunden weiter, die Revolut vielleicht durch ein leichteres KYC oder wie auch immer genutzt haben. Nichtsdestotrotz, wir haben lange über N26 gesprochen und die Banker haben am Anfang lange über N26 und die von N26 gesetzten sehr coolen Onboardings gesprochen. Also wenn ich mit Bankern unterhalte, höre ich den Namen N26 als ernstzunehmenden Konkurrenten nicht mehr in dieser Tiefe, sondern da wird eigentlich nur noch Revolut gesprochen, teilweise sogar von Fintechs. Und diesen Status müssen wir erstmal erarbeiten. Insofern Respekt für die Kollegen von Revolut.
Naja, und sie sind halt auch eine der wenigen europäischen Fintechs, die wirklich global auch gegangen sind. Das haben wir gerade über SumUp gesprochen. Das macht Revolut natürlich nochmal fast auf Steroids. Und wenn du das vergleichst mit anderen Neobanken oder Online-Banken in Deutschland, die sind halt alle mal in 2-3 Ländern. Also jetzt hast du möglicherweise so eine Open Bank, die in Spanien und in Deutschland ist. Aber eine Revolut ist halt einfach mal in ganz Europa. Jetzt gehen sie nach Indien, dann sind sie halt irgendwie auch in Südamerika. Das ist schon krass, ne? Mit welchem Tempo die das ganze Thema vorantreiben. Der Typ ist zwar auf vielen Bühnen, aber der ist wahrscheinlich mindestens genauso.
Der liebt ja trotzdem.
Genauso execution stark wie ein Daniel Klein.
Ja, total. Und man muss sagen, also hier, weil du gerade Open Bank angesprochen hast, also ich weiß nicht, wann Open Bank in Spanien gestartet ist, also wahrscheinlich vor Revolut. Und was haben sie geschafft? Jetzt haben sie Deutschland gestartet. Wow. da ist ein anderer Schnack dahinter bei Revolut.
Ja, wirklich verrückt. Also ich habe jetzt auch gerade heute Morgen mit der Tochter einer Freundin gesprochen, die jetzt gerade nach Südamerika, nach Argentinien für ihr Studium geht und dachte jetzt auch darüber nach, was nehme ich denn eigentlich jetzt für ein Bankkonto, was nehme ich eigentlich jetzt für eine Karte mit? Und da konnte ich ja eigentlich jetzt auch für Südamerika, auch vor dem Thema der Währungsumrechnung, eigentlich nur Revolut empfehlen.
Ja, ja. Weiß wäre immer noch eine andere Alternative, aber ich weiß nicht, wie die in Südamerika aktiv sind.
Ja, da stimmt, hast du recht. Jochen, über Master und Amex haben wir schon gesprochen. Ein drittes großes Scheme fehlt dann. Dann lass uns über Visa sprechen. Und Visa startet Projekte für Überweisungen per Stablecoin und Zahlungen per KI-Agent. Beides Themen, die man, glaube ich, gerade machen muss, ne? Wenn man irgendwelche Hype-Themen gerade besetzen muss, dann ist es auf der einen Seite Stablecoin und natürlich irgendwie KI-Agent-Payments, um den neuen agentenbasierten Commerce zu fördern.
Ja, und vor allem das im Kontext Visa Direct. Also was ist Visa Direct? Das ist letztendlich das Netzwerk, das Visa eben auch für B2C und B2C-Zahlung genutzt werden kann. Also im Grunde so eine Alternative zum SWIFT-Netzwerk. Das gibt es schon lange und das tragen die auch immer wie ein großes Wachstumspotenzial vor sich her. Aber irgendwie so richtig gesehen, dass da Volumen drauf ist, habe ich noch nie. Und dann haben sie Visa direkt mit Account-to-Account-Payment verknüpft, was auch damals so ein Hype-Thema war. Und jetzt halt hier mit Stablecoins, internationale Zahlung. Also letztendlich, die Strategie ist, Visa will unbedingt in dieses Non-Card-Payment-Geschäft rein, auf Teufel komm raus. Kann ich auch total nachvollziehen, weil sie schauen natürlich auf die Payment-Volumen da drauf, die natürlich an ihnen vorbeigehen. Ob sie das schaffen, indem sie auf jeden Hype draufspringen und sagen, wir können das jetzt auch, da würde ich mal ein paar Fragezeichen hintersetzen. Aber zumindest wollen sie es offensichtlich wissen und wollen wirklich in das Geschäft rein.
Ja, aber Jochen, also mal ganz im Ernst, wenn sie es nicht täten, würdest du ihnen wahrscheinlich vorwerfen, ihr müsst das mal ausprobieren. Es wäre dumm von euch, es nicht zu machen.
Ja, nee, also das auf jeden Fall. Also da sie es versuchen, durchaus. Aber sie versuchen es jetzt schon seit, keine Ahnung, 10 Jahren. Und irgendwie seit 10 Jahren wird immer dieses Visa direkt rausgepusht. Und so, wie gesagt, Traktionen habe ich noch nicht gehört. Also beispielsweise Mastercard hat einen anderen Weg gegangen. Die haben ja damals in UK das lokale Settlement übernommen. Die haben von Nets das komplette skandinavische Settlement übernommen innerhalb der Banken. Also letztendlich, die haben sich bestehende Interbanken-Payment-Hubs gekauft und verarbeiten das. Ich finde, das war die schlauere Strategie, statt irgendwie ein neues Produkt an den Markt zu geben und zu hoffen, dass das dann fliegt und dann irgendwie mit möglichst vielen Sachen zu verbinden und zu pushen. Mal gucken.
Na gut, Visa wollte damals Plaid kaufen, durften sie nicht. Damit hätten sie möglicherweise einen großen Schritt gemacht für das Thema Account-to-Account.
Ja.
Das war ja, glaube ich, wettbewerbstechnisch dann nicht erlaubt. Und dann haben sie, glaube ich, Tink gekauft, was aber natürlich deutlich, deutlich kleiner ist und nicht diesen Hebel hatte, wie das, was Mastercard gekauft hat.
Ja, total.
Jochen, aber dieses Trusted Agent Protocol, was hältst du von diesem ganzen Agentic Commerce? Passiert das wirklich oder kann ich gerade einfach mal die Augen zumachen, weil ich ja gerade sowieso nicht so viel mitbekomme und werde in einem Jahr wach und das Ganze ist weg und es ist nichts passiert?
Gute Frage. Wenn wir das so genau wüssten, würden wir vermutlich nicht drüber spekulieren, sondern investieren und wären in einem Jahr oder in 2 Jahren viel reicher. Bestes Beispiel jetzt, PayPal hat eine Kooperation mit OpenAI dem Thema gemacht und der Aktienkurs ist, glaube ich, um irgendwie 10-15% gestiegen.
Ja, aber das ist alles Infrastruktur. Was passiert denn wirklich auf der Seite, wo es losgeht? Ich sehe natürlich jetzt irgendwie auch, dass ein Shopify mitspielt. Das ist aber auch wieder so Infrastruktur. Also ja. Wer nutzt es, außer Mike und Sascha?
Ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich habe jetzt vor kurzem Airline-Buchungen gehabt und auch wieder teilweise bin ich dann durchgekommen bis auf die letzte Payment-Page und dann war der Flug nicht mehr verfügbar oder der Sitz, es war alles immer noch ein Schmerz und das jetzt 2025. Wenn ich jetzt irgendwie dem Chatbot sage, hör zu, ich bin an dem Tag in beispielsweise München, buch mir ein Hotel bis in der Klasse bis 150 Euro, buch mir einen Flug direkt bis One-Way 100 Euro und hier ist die Karte und mach einfach, dann kann man schon noch sehr viel Zeit sparen im Vergleich zum Status quo heute. Insbesondere, wenn man das nicht selbst macht, an irgendein Firmen-Corporate-Reisebüro abgibt. Da hat man durchaus Möglichkeiten, deswegen, da sehe ich das schon. Sehe ich, dass ich da irgendwie großartig meine Amazon-Käufe drüber mache? Noch nicht.
Machst du doch eh nicht, oder?
Mittlerweile mehr und mehr. das ganze Thema Discovery ist da nicht drin, also dass ich irgendwie mich inspirieren lasse. Das geht natürlich da nicht, also es geht eher so in dem Bereich homogene Güter, wo es einfach darum geht, nimm mir den Schmerz ab, das jetzt einfach zu buchen und mach. Da sehe ich das durchaus. Also von daher, wie häufig bei so Hypes, wir werden da vermutlich irgendwann mal was sehen und es wird auch irgendwie funktionieren.
Ich habe das mit diesen homogenen Gütern auch mal versucht bei Amazon, ne? Sowohl mit diesen Dash-Buttons als auch mit diesen komischen Abonnements. Und dann bin ich irgendwann untergegangen, glaube ich, in Spülmaschinenreiniger und da hat meine Frau aufgehört, hat mir gesagt, hör auf, beende das sofort. Ja, also was ich einfach nur sagen will, alles ausprobiert. Und irgendwie bisher ist bei mir jedenfalls nichts davon kleben geblieben. Außer, dass ich immer noch Spülmaschinenreiniger habe von damals.
Ja gut, das solltest du natürlich nicht gleich in Abo reindrängen lassen.
In die Abo-Falle.
Ja, genau. Nee, aber ich meine eher so Hotelpreise, wo ja letztendlich das Hotel in der Kategorie oder gar in der Kette das Zimmer im Grunde genau das gleiche ist, aber die Preise noch sehr stark variieren und ich irgendwie rausfinden muss, wie komme ich in dieses Zimmer zum günstigsten Preis rein. Genauso der Sitz im Flugzeug von A nach B. Das meine ich eher mit homogenen Gütern. Aber alles, was da ein bisschen spezialisierter ist, also. Ja,
was denn jetzt
Fashion
mehr als Travel, Jochen?
Nicht.
Komm mal aus der Ecke. Was denn mehr als Travel? Weil jetzt reden ja auch irgendwie die Zalandos und die alle anderen möglichen reden ja auch davon, dass sie das tun wollen.
Also genau da bin ich dann schon bei der Skepsis. Also ich weiß nicht, ob ich den Schuh, der dann tatsächlich über diesen Agenten kaufen kann oder kaufen will. Es sei denn, ich weiß ganz genau, ich will den Schuh und genauso dann such mir so à la Idealo, such mir dafür den günstigsten Preis und mach die Bestellung durch und gut ist. Dann durchaus. Aber Fashion ist halt mehr als die Execution eines Kaufs, sondern Inspiration, anschauen, was sind denn die coolen Trends im Moment. Und das glaube ich nicht, dass ein Chatbot mir das abnehmen wird. Denk mal an diese, da gab es noch mal diese Herrenausstatter, die dir auch im Abo einmal im Monat irgendwie so Outfits geschickt haben. Nee, nicht nur Socken, komplette Outfits, irgendwie Hemd, Hose und Gürtel.
Das habe ich gemacht. Das habe ich gemacht.
Ja, das hat funktioniert, aber skaliert es auch nie.
Das habe ich, ja, stimmt. Outfittery und
Outfittery, genau.
Outfittery. Genau, das habe ich in der Tat gemacht. Mittlerweile bin ich aber aus da rausgewachsen. Also, weil ich habe das nochmal irgendwann gemacht und dann kriegte ich Sachen, die passten einfach dann nicht mehr zu mir.
Also insofern, das sind so die Sachen, wo ich denke, so, also in den wirklich homogenen Sachen oder wenn du genau weißt, was du willst, da macht es Sinn. In all anderen Bereichen mit Abstrichen so. Vielleicht.
So, Jochen, jetzt wirst du mich feiern für meinen Übergang, den ich jetzt baue, die Brücke, die ich baue. Jetzt haben wir ja über drei riesengroße Schemes gesprochen. Jetzt kommt das vierte Scheme. Wir reden über Vero. Und wann geht es mit Vero denn jetzt in den Online-Handel? Da gab es ein bisschen Verwirrung, weil in Belgien, glaube ich, eine Verschiebung anstand. Aber in Deutschland soll es dieses Jahr noch losgehen, ne?
Ja, und ich habe jetzt gelesen, dass jetzt was schon lange diskutiert wurde, dass Ideal in Vero umbenannt wird, also auf der Akzeptanzseite auch.
Hast du nicht mitgerechnet,
ja,
ne?
Nee, das war doch relativ klar. Wenn ich Ideal übernehme, dass das Ideal dann nicht Ideal heißt, sondern Vero umbenannt wird und nicht darüber, deswegen wird mich auch nicht überraschen, dass irgendwann das Announcement kommt, ja, wir sind jetzt bei Amazon. Amazon hat heute schon Ideal. Alleine deswegen macht es die Akquisition Sinn. Und
der N26 auch.
Weil darüber sind sie dann bei Amazon drin. Ja, also von daher letztendlich der nächste logische Schritt, den sie machen, ist eigentlich fast zu erwarten. Der Teufel liegt im Detail und der Teufel liegt darin, dann die Kunden zu überzeugen, auf das eine zu klicken, während das andere, also ich habe gerade eben über das Pricing gesprochen, was ja angeblich so attraktiv günstig sein soll. Wenn ich den Buchungsposten der SEPA-Überweisung mit dazu rechne, ist es teurer als Mastercard und Visa bei SumUp und das für ein KMU. Also von daher, ja, alles executed. The proof of the pudding is in the eating und das habe ich noch nicht gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie es schaffen, mehr Kunden drauf zu bekommen und dann den Kunden auch tatsächlich zu sagen, dass sie mit Vero bezahlen sollen, statt mit Mastercard, Visa, PayPal, Apple.
Vielleicht ist das ja genau das, was die Bank dann noch mit einbringt, dass der Buchungsposten für die Vero-Zahlung halt günstiger ist.
Schauen wir mal, ob das der Fall ist.
Jochen, wir haben über Revolut gesprochen, wir haben aber halt auch eine große Neobank, einen großen Neobroker in Deutschland, wo wir auch immer wieder sagen, krass, was die so alles executen. Jetzt habe ich manchmal das Gefühl, es wird mir fast ein bisschen viel in der App. Also Trade Republic führt jetzt die Private Markets und jetzt auch Festzinsprodukte ein. Was sagst du dazu?
Also die Private Markets haben wir ja schon besprochen. Festzinsprodukte, ehrlich gesagt, habe ich immer noch nicht so 100% verstanden, weil ich konnte doch schon Unternehmensanleihen kaufen.
Jetzt kannst du mir wirklich fest verzinsliche Sachen einfach direkt anlegen. Kann sein, so für 2 Jahre möchte ich da rein, für 5 Jahre möchte ich da rein. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich vorher konnte. Jedenfalls war es nicht so deutlich sichtbar und als eigene Kategorie in der App sichtbar. Also jetzt hast du ja wirklich die Kategorie Cash, glaube ich, Portfolio und jetzt hast du halt im Portfolio deine liquiden Assets, also das heißt Fonds und Aktien Und dann hast du jetzt weitere Produkte, die jetzt halt Private-Produkte sind und Festzinsprodukte.
Ja, also logische, aus meiner Sicht logische, grundsätzlich gute Entwicklung, weil sie ja von dem Payment-for-Order-Flow-Modell ein bisschen weg wollen oder sich breiter von der Monetarisierung aufstellen wollen. Ob das dann angenommen wird und ob es dann vielleicht auch zu verwirrt wird, schauen wir mal. Aber es gab ja, und das haben wir ein bisschen weiter hinten im Skript drin, diese Infografik von Tobias Ehret von Finwitz GmbH, die immer der Beratung für Banken und Sparkassen, der hat bei LinkedIn ein super interessantes Infografik gepostet, dass Trade Republic die Hälfte der Neukundendepots jetzt mittlerweile hat und nicht nur das, sondern mittlerweile auch doppelt so groß ist wie die ING bei Depots und mehr als 2,5-mal so groß wie Consors und Comdirect jeweils auf der Depotseite und das in kürzester Zeit. Ja, die hat auch in der Infografik das Depotvolumen gemacht, das ist noch relativ klein, also das sind die alle noch 4-5-mal größer als Trade Republic. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit, weil mit den ganzen Sparplänen wird sich dann das vermutlich irgendwann umdrehen.
Sag mal, war auch mein Kommentar auf die Infografik. Sparplan, genau, Sparplan, Sparplan. Genau.
Und also von daher, was Trade Republic macht, ist, auch wir haben es am abgesprochen, auch da sehr gut exekutiert. Wir haben auch gerade eben über Revolut gesprochen. Den zweiten Player, von dem ich immer höre, wenn ich mit Bankern mich unterhalte, ist großen Respekt vor Trade Republic, der als Wettbewerber wahrgenommen wird und auch wehtut.
Absolut. Also gerade da, wo du halt Geld verdienen kannst. Ne? Also da sind sie halt wirklich in die Profit Pools reingegangen, die von Banken halt immer einfach hingenommen worden sind, aber wo die Kunden nicht wirklich umgarnt worden sind. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was Trade Republic da auf eine beeindruckende Art und Weise gemacht hat. Und ich habe es ja letztens schon mal gesagt, du hast ja gesagt, du fandest das Onboarding für Kinder schlecht. Ich fand das Onboarding für Kinder ja zum Beispiel super, habe ich dir ja gesagt, warum, ne? Weil sofort halt auch die Partnerin, der Partner auch
das
Kunde geworden
smart,
sind.
Das war sehr smart, genau.
Genau, genauso wie das ja jetzt auch bei Scalable auch der Fall ist. Ne? Da muss es genauso machen. Das ist aber schon echt schlau. Also die machen halt schlaue Moves, die machen es halt wirklich rein digital und du bleibst halt bei den meisten Produkten weiterhin bei dem Mantra, was Christian immer noch vorgegeben hat, in 3 Klicks einen Trade zu machen oder in 3 Klicks ein Produkt zu haben, in 3 Klicks ongeboardet zu sein und das ist wirklich beeindruckend. Ich finde halt nur, was ich gerade schon sagte, dass die App mittlerweile halt dann deutlich überfrachteter wirkt und da bin ich mal gespannt. Also es gab ja damals den Shitstorm zur neuen App. Ich glaube, der hat sich sehr, sehr schnell dann irgendwann gelegt. Aber jetzt, finde ich, fließen sehr viele Produkte ein. Und da wird mal gucken, ob das nicht irgendwann nervt.
Also ich finde sie teilweise schon verwirrend. Also bin immer noch nicht mit der neuen App. Also macht da jetzt keinen negativen Hype, aber immer noch nicht wirklich warm geworden. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Aber aus meiner Sicht gibt es dann immer noch sehr viel Luft nach oben.
Ja, ich bin immer bei meinem Beispiel, dass ich immer noch nicht in mein Konto umsetzen, also Kreditkarten umsetzen
suchen kann. Ja.
Jochen, die Sparkassen gehen jetzt halt in den Kryptohandel. Jetzt ist es die DK Bank, die eine Kooperation mit der Börse Stuttgart aufbaut, also mit Bison. Und jetzt geht's also doch los. Also nach dem ganzen Hin und Her, ob die Sparkassen Krypto machen oder nicht. Spannend finde ich daran, dass es die DK mit der Börse Stuttgart ist und dass es nicht zum Beispiel die DWP Bank ist, die den Service anbietet.
Ja, also das bei der DK ist, das finde ich, macht durchaus Sinn. Es war ja mal.
Naja, die DK versucht sich ja gerade komplett als der Dienstleister darzustellen, die DWP Bank wirklich rauszudrücken, ne?
Ja, nee. Aber ich meine anders. Es war ja mal in der S-Payment so ein Projekt angesetzt. Das wurde dann wieder zugemacht. Auch eher nicht, weil es die S-Payment ist, sondern weil man gegen Krypto war. Insofern macht es meines Erachtens viel mehr Sinn, dass das der DK ist, weil es im Grunde eine Anlageprodukt wie Gold oder wie Silber oder wie eine Aktie und das kauft man und tradet man in der Regel dann halt oder idealerweise über die DK-Bank. Von daher macht das erstmal da Sinn. Ob das jetzt auf den einen oder anderen Dienstleister läuft, ist interne Politik. interessiert mich ehrlich gesagt aus Endkundensicht nicht wirklich.
Nee, das interessiert dich nicht, aber trotzdem hat die DWP-Bank hier gerade Lemon Markets übernommen und wollte sich sozusagen gerade stärken und wollte halt irgendwie auch damit wieder neue Kunden und neue Angebote schaffen, was sie einfach nur damit sagen will, hier geht gerade in die andere Richtung, nämlich jetzt eine DWP, die das Thema ja auch schon vor einem Jahr oder anderthalb angekündigt hat, nämlich Kryptohandel zu ermöglichen, jetzt bei den Sparkassen jeweils nicht zum Zug zu kommen scheint. Lass mich so sagen, weil jede Sparkasse kann ja, glaube ich, wieder selber entscheiden, ob sie es dann mit der DK-Bank für Selbstentscheider macht oder ob sie es dann dort doch weiterhin oder möglicherweise mit der DWP-Bank macht.
Denk dran, wir hatten ja vor einem Jahr oder so mal drüber gesprochen, dass die LBBW und dann, ich glaube, auch sogar mit der BW-Bank in Baden-Württemberg auch Krypto macht, aber nicht mit der Börse Stuttgart, obwohl es von der Haustür ist, sondern mit Bitpanda. Also von daher, die Sparkasse Finanzgruppe ist wie üblich sehr breit aufgestellt.
Ja, aber die LBBW würde ich ja sowieso immer etwas außerhalb davon sehen.
Ja, aber sie ist zumindest voll verankert in der Sparkasse Finanzgruppe.
Was ich gerade sagte, sie war schon immer anders. Sie war schon damals blau als LBBW, also gelb-blau sogar, als Landesgirokasse. Also es war schon immer anders, glaub mir. Es waren immer Eigenanwender, es war immer anders. Die Überschrift beim nächsten verstehe ich nicht so ganz. Der Erfolg von PayPal und seine Schatten. Irgendwie geht PayPal jetzt mittlerweile an den Point of Sale und ist auch da vermeintlich erfolgreich. Wie siehst denn du das?
Ich verstehe die ehrlich gesagt auch nicht. Die Überschrift, also was hat und die anderen Sachen habe ich dazu gefügt, by the way, was hat, ist passiert? PayPal ist ja hingegangen und hat quasi die, als erste die NFC-Funktionalität als direkte Konkurrenz zu Apple Pay gestartet im Mai, Juni und haben da jetzt nach 4, 5 Monaten schon 5 Millionen Kunden aktiviert. Die große Frage ist, wie viel sind es denn tatsächlich, die es nutzen? Weil mal Kunden draufboarden ist nett, aber wie ist die Nutzungsrate? Die gleiche Diskussion haben wir ja auch bei Vero. Nur sind es da nicht 5 Millionen Kunden, sondern deutlich weniger. Jetzt hat PayPal die Cashbacks, die ja sowieso schon mal waren, aber die aus meiner Sicht ein bisschen schwierig waren. Das ist dann ein Cashback-Prozent pro Händler nur an einem Tag, also bei Picken Kloppenburg nur dienstags. Wenn ich mittwochs das gleiche Ding kaufe und mit PayPal bezahle, geht's nicht. Wo man sich so fragt, so, was soll denn das? Hat jetzt eine Aktion gemacht im Oktober 5% auf Cashback auf alle Supermarkttransaktionen. Also egal wo, Lidl, Aldi, Edeka, Hauptsache ich bezahle mit der PayPal-Karte und der NFC-Funktionalität. Das ist gedeckelt auf 20 Euro bis 50.000 Kunden. Ich habe das Mitte Oktober das erste Mal ausprobiert, auch um rauszufinden, haben Sie denn schon die 50.000 Kunden oder noch nicht? So Mitte Oktober, als ich es ausprobiert habe, war ich offensichtlich noch Teil der 50.000 Kunden, weil ich habe den Cashback bekommen. Heißt, 5 Millionen Kunden Mitte des Monats mit einer sehr attraktiven Cashback-Aktion haben Sie offensichtlich noch nicht 50.000 Kunden davon überzeugen können, es zu nutzen. Also von daher,
nicht mal 1%.
Ja, genau. Das gibt eine Indikation, das ist zwar da, aber so richtig genutzt wird es noch nicht. Aber das ist ja wie bei vielen Bezahlverfahren der Fall. Und es ist ja, hat ja auch einen Grund, warum nur die eine KPI kommuniziert wird und die andere immer wieder unter den Tisch gefallen gelassen wird. Auch das ist üblicher Standard in der Industrie und kein reines PayPal-Thema. Aber insofern eine interessante Aktion und auch interessante Erkenntnisse, die man, wenn man so zu den Zahlen schaut, rausbekommt. Was anderes war, sie haben, auch weil wir gerade über Agentic Commerce gesprochen haben, diese Kooperation mit ChatGPT gemacht, da sind sie durch die Decke gegangen, der Aktienkurs. Hat Stripe auch schon gemacht. Also im Grunde alle Großen gehen in diese Richtung. Ich finde, dass eher im Kontext von anderen Zahlverfahren, die erstmal versuchen, überhaupt absolute Basics hinzubekommen, P2P, Merchant Payments, wie da die Schere auseinandergeht, die das schon haben, gehen jetzt gleich in dieses Agentic-Thema, während die anderen gar keine Zeit dafür haben, sich mit sowas zu beschäftigen, sondern die absoluten Basics erstmal hochziehen müssen und dann quasi wieder Zeit verlieren bei neuen Modellen. Aber das müssen wir dann schauen, ob das Agentic-Ding wirklich durch die Decke geht oder nicht.
Ja, also ich habe es auch aktiviert, habe, glaube ich, auch einmal damit bezahlt und das war's.
Also ich habe es ein paar Mal bezahlt. nicht nur den Supermarkt, habe mich über die 20 Euro gefreut. Ja, also es funktioniert, aber so ein richtiger Treiber habe ich für mich noch nicht rausgemacht. Also mein Doppelklick ist halt immer noch Apple Pay.
Ja, genau. Und dann, da switche ich dann doch hin und wieder mal zwischen welcher Karte ich gerade, mit welcher Karte ich gerade bezahlen möchte.
Ja.
Jochen Allensbach hat gesagt, die Karte hat gewonnen. Also wir haben das erste Mal mehr mit Karte als mit Bargeld bezahlt. Machen wir einen Haken hinter, ne?
Ja, das ist ja auch nichts Neues. Also auf der Retail-Händlerseite ist es ja schon seit Jahren der Fall. Wahrscheinlich geht es jetzt eher darum, generell alle Einkäufe, weil EHI ist ja immer ein bisschen reduziert, nur die normalen
nicht
Händler.
Nicht nur ein bisschen, ne?
Genau, sie machen keine Apotheken, keine Ärzte, kein Petrol, also von daher keine Marktplätze. Insofern.
Aber Tiernahrung.
So ein nachlaufender Indikator von dem, was wir schon gesehen haben. Ja.
Wie konnte Praktika eigentlich pleite gehen mit so einem guten Spruch?
Wenn man einfach zu viel Discounts gibt und zu wenig verdient.
Genau. Jochen, zum Thema Verdienen. Der digitale Euro. Es steht erneut Kritik im Raum. Und ich glaube, ich habe selten so viel Kritik von einem DSGV-Präsidenten an einem Thema gehört, der wirklich ganz hart auf das Thema digitaler Euro draufgeschlagen hat. Also Ulrich Reuter, der DSGV-Präsident, hat im Interview mit der Börsenzeitung sehr, sehr kritisch sich zum Thema digitaler Euro geäußert und meinte so, wer braucht den Kram? Also eigentlich hat er das so gesagt, wie das auch teilweise du oder ich sagen könnten. Das Ding hat eine leere Lösungsmenge. Trotzdem sagt uns die EZB, es geht weiter, wir machen weiter. Auch wenn wir noch kein Mandat politisch haben, wir geben weiter Geld dafür aus und bringen das Ding an den Staat. Was sagst du?
Ja, also ich finde, der letzte Punkt erstmal eine sehr mutige Entscheidung, weil letztendlich hat ja die EZB immer gesagt, wir machen das nur, wenn wir ein klares politisches Mandat aus Brüssel haben. Das ist immer noch nicht da. Das kommt wohl irgendwie eventuell im Frühjahr nächsten Jahres, aber sie wollen natürlich jetzt nicht deswegen ein halbes Jahr in Verzögerung sein, deswegen machen sie es einfach weiter. Ich finde das mutig und möchte nicht in der Haut desjenigen der EZB stecken, der diese Entscheidung getroffen hat, weil stell dir mal vor, wenn...
Das wird aber ganz oben gefallen sein.
Schauen wir mal, aber stell dir mal vor, wenn da jetzt aus Brüssel nichts herauskommt und der Berichterstatter vom Europaparlament hat jetzt auch ein Statement ausgegeben, das nicht ganz so hart klingt wie das vom Sparkassenpräsident, aber in eine ähnliche Richtung geht und sagt, naja, also eigentlich brauchen wir nur eine Offline-Zahlung und braucht den Wholesale, den Rest brauchen wir nicht. Ich bin mal gespannt, wie das früher dieses Rennen ausgeht. Zum Thema Sparkasse, naja, also letztendlich, das ist halt Lobbyarbeit. Dass der DSGV das noch nie wollte, ist nichts Neues. Die sind ja auch rumgelaufen mit dieser 30-Milliarden-Studie, die aus meiner Sicht eine komplett aufgeblasene Zahl war. Interessanterweise sind ja diejenigen, die bei PwC diese Studie gemacht haben, sind da nicht mal namentlich erwähnt in der Studie, weil sie wohl selbst nicht so 100% sicher sind, ob die Zahl gut ist und sie darauf angesprochen werden wollen. Es gibt eine andere Studie jetzt von der EZB, die sagt zwischen 3 und 5 Milliarden. Die ist realistischer. Wahrscheinlich ist die Realität irgendwo dazwischen. Also wenn ich mir anschaue, was SEPA gekostet hat, war 7 Milliarden, vielleicht kommen wir da raus. Nichtsdestotrotz ist ein Rieseninvestment für aus meiner Sicht durchaus immer noch eine Herausforderung. Wo ist der Mehrwert? Ich sehe den Mehrwert, dass vielleicht der digitale Euro die Brücke zwischen den vielen digitalen Zahlverfahren, den Bisums, Verus, Twin Swishes dieser Welt sein kann.
Das geht aber auch einfacher.
Das geht aber auch einfacher und kostengünstiger, total. Ich sehe aber nicht die Aussage des Sparkassenpräsidenten, der sagt, ja, wir haben doch hier Vero als paneuropäisches Zahlverfahren. Nein, haben wir nicht. Es ist ein deutsches, französisches Benelux-Zahlverfahren. Da sind die Spanier nicht dabei, die ganzen Südeuropäer, Nordeuropäer, Osteuropäer sind alle nicht dabei. Das ist kein paneuropäisches Zahlverfahren. Und wenn man solche Argumente bringt, macht man sich natürlich auch angreifbar. Und von daher, ich finde es gut, dass man sich da positioniert. Respekt davor. Aber man sollte doch Argumente bringen, die auch durchschlagend sind und sich nicht mit den Argumenten dann selbst blamieren.
Ich finde es erstmal gut, dass jemand halt auch mal eine Kante setzt.
Ja, klar. Total.
Und wirklich
total.
Auch nur Meinung zu dem ganzen Thema hat. Du hast natürlich recht, dann sofort das eigene Produkt in den Vordergrund zu rücken. Das wirkt immer ein bisschen natürlich bias. Darf es ja auch in Teilen sein. Und der Anspruch von Vero ist natürlich ein paneuropäisches. Und wenn du jetzt darauf achtest, dass da gerade eine Interoperabilität versucht wird herzustellen zwischen den jeweiligen Schemes, dann geht es ja auch in diese Richtung.
Jochen. Ja, genau. Also wenn diese Interoperabilität kommt, dann stellt sich noch mehr die Frage, welches Problem löst denn der digitale Euro auf der Retail-Seite?
Jochen, die ehemaligen CEOs, beziehungsweise der eine ist es, glaube ich, immer noch, und ich glaube, der andere ist mittlerweile zurückgetreten, von N26 waren ja immer gut gekleidet, ne?
Schöne Brücke. Ja, ja.
Sah immer fesch aus. Nun soll also ein Modeunternehmer in den Aufsichtsrat einziehen und wird gesendet von den beiden, die N26 gegründet haben. Was sagst du dazu?
Ja, im Grunde das nächste Kapitel des Streits zwischen dem N26-Gründerteam und den Investoren, was ja schon dazu geführt hat, dass Valentin zurückgetreten ist und Maximilian wohl dann auch perspektivisch zurücktritt. Ja, also letztendlich, was ist denn die Relevanz in einem solchen Aufsichtsratsthema, insbesondere mit der Historie von der BaFin-Thematik? Da braucht man erfahrene Banker, die ihre Aufsichtspflicht gut nutzen und das Team challengen. Das sind Modeunternehmer nicht. Punkt.
Unternehmerisch können sie natürlich Dinge challengen, aber ich bin natürlich bei dir. Ich glaube, das, was sie momentan erwarten, Herausforderungen vor der Brust haben, ist wahrscheinlich eher nah am Bankgeschäft und da wäre wahrscheinlich nicht ein zweiter Dobrindt, aber solche Menschen wahrscheinlich eher das Bessere.
Oder Unternehmensberater, ehemalige Partner von Unternehmensberatungen, die jahrelang Restrukturierung und Finanzdienstleister beraten haben, als Beispiel. Ich habe jetzt keinen Namen im Kopf, sondern einfach nur grob, den würde ich da reinsenden. Das mit dieser positionierenden Namen haben sie aus meiner Sicht keinen Gefallen getan.
Man will gut aussehen. Jochen, du hast immer einen guten Blick auf die klassischen Acquirer, die Worldlines, die Fiserv's dieser Welt und guckst dir ja immer an, was mit denen an der Börse passiert. Da gab es ja schon mal irgendwann, glaube ich, auch einen Artikel von dir und ich weiß, dass du da immer wieder auch drauf einen Blick geworfen hast, wie es vor allen Dingen bei einer Worldline und sowas aussieht. Und jetzt geht es wieder komplett nach unten. Ne? Zwischendurch gab es mal ein kurzes Hoch bei Worldline, aber auch bei einer Fiserv, also früher First Data, gab es eine Gewinnwarnung und das Ding ging richtig in den Keller, ne?
Ja, also ich habe so das Gefühl, dass so vielleicht so eine, ich möchte das Ende möchte ich nicht sagen, aber zumindest die Herausforderung von den Stripes und Adyens, nämlich die es schaffen, die Wachstumsmerchants zu bekommen und dann auch mittlerweile große, klassische Merchants zu bekommen aufgrund ihres Tech-Fokus, dass das jetzt durchschlägt bei den Clash Acquirern, die darauf keine Antwort haben.
Und die Sum-Ups auch nochmal zusätzlich. Ne?
Und die Sum-Ups im KMU-Bereich, du hast vollkommen recht, genau. Und die darauf keine Antwort haben und dann letztendlich sich bei den anderen Händlern kämpfen müssen, wo es eigentlich ein Race to the Bottom bei den Gebühren gibt. Also letztendlich, wo sie einfach ein vollkommen austauschbare Acquirer sind. Und das hatten wir ja bei Worldline mit ein paar hausgemachten Problemen. Es gab da jetzt kurzfristig nach den Q3-Zahlen eine Rallye. Da ging es irgendwie 10% nach oben. Das ist mittlerweile wieder alles abgeholt nach unten. Und die sind wieder auf dem All-Time-Low. Also irgendwie, ich glaube, Marktkapitalisierung von 750 Millionen, 600 Millionen Euro. Also ein Schatten ihrer selbst. Und was im gleichen Kontext das neue Management, der neue CEO gemacht hat, war öffentlich PayOne anzuzählen, nämlich das schwache Geschäft in Deutschland zu erwähnen. Und das ist natürlich kein gutes Signal, wenn das so öffentlich passiert. Ich möchte nicht wissen, was hinter den Kulissen passiert ist. Und im Grunde dann mehr oder weniger zeitgleich Fiserv, also ehemalige First Data, die auch sowohl in den USA als auch hier bei uns in Europa, in Deutschland mit Telecash ein großer Acquirer PSP sind. Da gab es Gewinnwarnung, Umbau vom C-Level, also im Grunde mehr oder weniger die gleiche Story wie Worldline, nur zeitversetzt. Da ist der Kurs in diesem Jahr schon massiv runtergekommen von irgendwie 200 in Spitze Und jetzt nochmal mit dieser Gewinnwarnung weiter 40-50% runtergecrashed auf $50, also von 200 auf $50, drei Viertel Wertversch- vernichtet. Noch auf einer ganz anderen Marktkapitalisierung, weil die sind, glaube ich, jetzt nochmal 30 Milliarden oder so als im Vergleich zu Worldline. Aber wenn man Worldline anschaut, wenn man Fiserv anschaut, wenn man Nexi anschaut, die jetzt nicht diese Probleme haben, aber jetzt auch keine super tolle Börsenstory sind, ergibt sich so ein Bild. Und das Bild ist das, was ich vorhin sagte, die großen Tech-Acquirer graben und graben und graben und wachsen und wachsen und wachsen. Und die anderen haben mehr und mehr Probleme. Und das ist letztendlich, Fintech hat gewonnen, würde ich fast schon wetten und sagen. Und der Tech-Fokus spielt sich jetzt aus.
Kann ich nichts weiteres zu sagen. Und die weiteren News, die du noch mit aufgenommen hast, haben wir vorhin eigentlich schon mal besprochen. Also das rapide Wachstum von Trade Republic im Vergleich zu den Sparkassen und anderen Banken. Die Infografik von Tobias angesprochen. Und wir hatten noch eine News, die ein bisschen in Richtung Personal geht. Dass bei der Solaris Bank der Vorstand mittlerweile von 5 auf 2 runter, reduziert wurde und einige Key People aus dem Vorstand raus sind.
Unterm Vorstand.
Unterm Vorstand raus sind. So ein bisschen, also so die richtige Story für Solaris 2.0 hat man noch nicht so richtig gesehen, ne?
Ja, also ich fand es erstmal interessant, dass es mal wieder dann Update gibt, dass da jemand mal nachrecherchiert hat, das war bei Finanzen, die das rausgebracht haben. Dass der Vorstand von 5 auf 2 reduziert wurde, macht total Sinn. Du brauchst im Grunde Markt und Marktfolge und das reicht erstmal, insbesondere in so einer defizilen Situation, der Solaris ist. Aber ich glaube, je länger die Probleme herrschen, je stärker der Braindrain ist und je unklarer ist, wann und wie es denn weitergeht, mit wem als neuem CEO, desto schwieriger wird die Situation für die Solaris. Jetzt haben wir über Frank Niehage gesprochen, der genannt wurde, wo wir uns ja auch ein bisschen am Kopf gekratzt haben. Ich bin weiter der Meinung, dass Carsten Hölkemeyer mit seiner Kartenerfahrung und dem jetzt mittlerweile sehr, sehr starken Fokus auf ADAC-Portfolio eigentlich da sehr, sehr gut positioniert ist. Und vielleicht, wer weiß, totgesagte Leben länger. Vielleicht geht es sogar weiter mit ihm. Aber so die große Success-Story, die Solaris war als Byte-Label-Bank-as-a-Service-Anbieter, also die wird sich nicht, aus meiner Sicht nicht weiter erzählen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die schrumpfen sich gesund und sind dann ein netter Nischenplayer. Aber die großen Visionen, die mal gemacht wurden mit irgendwie, ich glaube, 500 Milliarden VC-Investments, die sind, glaube ich, weg. Und die kommen auch nicht wieder. Und die Fantasie dazu kommt auch, glaube ich, nicht wieder.
Lassen wir uns überraschen, was daraus wird. Ich glaube nicht, dass der Totgesagte, und Carsten ist weit entfernt von tot, dass der dort
das
weiterlebt.
Das war jetzt nicht böse gemeint.
Dass der dort weiterlebt. Aber ich glaube, ja, eine Solaris Bank wird wahrscheinlich irgendwie noch weiter da bleiben. Aber in der Tat, das, was ursprünglich mal sein sollte, ist es wirklich nicht mehr. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht und die News haben wir jetzt gar nicht drin gehabt im Oktober. Aber Jessica Holzbach und auch die ehemalige Kollegin, die auch bei der Solaris Bank war gestern nochmal, die
Dalia König.
Delia König.
Dalia oder Delia König?
Delia. Sind ja mittlerweile bei einem schwedischen Unternehmen, was eine Bank ist. Und was so für mich sehr ähnlich wie das mal klingt, was mal irgendwann Finlieb in der Kombination mit der Solaris Bank war. Diese, wie heißt die? 0 to 9 oder sowas.
Ja, wir hatten das ja, als es Jessica dann irgendwie aus Deutschland hat announced wurde, das hatten wir schon mal besprochen, ja.
Genau, und jetzt geht es ja weiter, dass die ja auch dabei ist. Da bin ich mal gespannt und ich habe ehrlich gesagt noch nie was von diesem Gründer gehört und was das ist, da bin ich mal gespannt und ob das möglicherweise jetzt die neue Fintech-Bank wird, da bin ich dann doch mal gespannt und irgendwie musst du ja ein Business um so eine Fintech-Bank herumspinnen. Das hat die Solaris Bank versucht, nicht geschafft, weil sie halt am Anfang nur auf die neuen Player gegangen ist, die neuen Player entweder nicht erfolgreich waren oder dann selber ihre Banklizenz beantragt haben. Und da stelle ich mir weiterhin die Frage, wenn du Bank as a Service anbieten willst, was ist deine Zielgruppe?
Ja. Ja, und was auch ein Learning von der Solaris ist, dass die Solaris ja teilweise, obwohl sie eigentlich nur ein Dienstleister hinter den Fintechs sein sollte, sehr thesenbasiert Produkte aufgebaut hat, insbesondere im Krypto-Bereich, im Custody-Bereich, wo es noch keine Nachfrage gab. Also sehr thesenbasiert in Segmente reingegangen ist und da sehr viel Geld gelassen hat, wo es dann keiner genutzt hat. Und da ist natürlich auch die Frage oder die Gefahr, wenn ich sowas nochmal mache, dass ich da auch thesenbasiert in irgendwelche Bereiche rein investiere oder die Wette einfach nicht aufgeht. Und generell, also wir haben ja gerade eben über Cloud gesprochen, durch Cloud, durch AI, Entwicklung von Umgebungen von AI, ist ja so, dass eine Gründung von einem Startup immer einfacher wird. Also letztendlich die Zeit, wo Company Builder Mehrwert gestiftet haben, ist aus meiner Sicht vorbei. Deswegen mal gespannt, was das Team da auf die Beine stellt und wie sie die Herausforderungen da meistern wollen.
So sei es, Jochen. Ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett und wünsche euch allen eine gute Nacht und wir hören uns wieder zu den Fintech News November irgendwann Anfang Dezember.
Aber vorher sehen wir beide uns und hoffentlich viele von euch auch beim DigiFin Bitkom Event in Berlin am 20. glaube ich.
Ich glaube 17. oder 18. November.
Oder 18. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, schaut doch mal genau nach, DigiFin. Wir haben ja immer den Einspieler ganz am Anfang im Podcast. Da kommt André. Freue mich sehr, dich mal wieder persönlich zu sehen und nicht nur auf dem Screen. Und ich bin auch da und viele andere aus der Berliner Szene auch. Also von daher, kommt zu dem Event.
Ich freue mich ja auch. Wird meine erste Reise. Ich bin gespannt.
Ich drücke die Daumen.
Danke.
Tschüss.